Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, willkommen bei Fellner live am Montag. Wir starten in eine ganz, ganz spannende Politwoche, die dann am nächsten Sonntag ihren Höhepunkt findet in der Steiermark-Wahl, die ja möglicherweise auch das Palais Epstein und damit die Wiener Regierungsverhandlungen zum Beben bringt. Und den spannendsten Politiker dieser Woche, den haben wir jetzt bei uns, Mario Kubasek, österreichweit noch bekannt als ein durchaus akzeptabler Verteidigungsminister. Einer ohne Waffenverbot, muss man sagen, jetzt hätten wir fast einen Verteidigungsminister mit Waffenverbot bekommen. Nummer eins. Und jetzt der Spitzenkandidat der FPÖ in der Steiermark, man sieht's. Ein Steiermark-Anstecker, ein grünes Herz, wenn ich das richtig sehe. Und auch die Krawatte ist sozusagen fernsehgerecht in grün und blau gehalten. Besser kann man es ja nicht machen. Weil das sind ja die zwei Farben, in die sich die Steiermark an diesem Sonntag sozusagen tauchen wollen. Grün für die Steiermark und blau für ihre Partei, die FPÖ. Herr Kunasek, Sie werden ja jetzt schon als Favorit gehandelt, vielleicht ein bisschen früh. Und als großer Gewinner dieser Wahl. Sehen Sie sich selber auch als Favorit? Ist mittlerweile Ihr Wahlziel, Erster zu werden?
Ja, die Frage hätte ich wahrscheinlich vor einigen Jahren so eindeutig nicht beantworten können. Aber natürlich aufgrund der Umfragen zum einen, aber auch der Wahlergebnisse im heurigen Jahr. Wir haben sehr gute Wahlergebnisse gehabt, gerade auch in der Steiermark, EU-Wahl, Nationalratswahl, auch über den Bundesschnitt. Ja, muss das Ziel wohl sein, Erster zu werden, um dann auch Verantwortung zu übernehmen. Sonst blüht uns ja Ähnliches wie auf Bundesebene möglicherweise. Also der Abstand muss schon groß sein. Und wenn möglich, für Rot und Schwarz keine Mehrheit mehr. Dann ist es möglich.
Also Sie haben tatsächlich den Mut, heute anzusagen, ich will am nächsten Sonntag Erster sein und den Herrn Landeshauptmann Drexler von der Nummer 1 Position runterzustoßen.
Ja, also wie gesagt, es ist möglich. Meine Motivation ist hoch. Ich trete das dritte Mal an. Bei allen drei Wahlen bis jetzt unterschiedliche Voraussetzungen. 15 ein Überraschungserfolg, 19 eher schwierig aufgrund der bundespolitischen Entwicklungen. Und diesmal ist es möglich. Und ja, ich will auch gestalten. Und das geht in der Steiermark gleich wie auf Bundesebene nur dann als Freiheitliche Partei, wenn du Erster wirst. Das heißt, es wird, so hoffe ich, den zweiten freiheitlichen Landeshauptmann in Österreich geben.
Sie nach Jörg Haider?
Genau.
Gut, dann ist jetzt schon eine Zeit lang her. Also den ersten aktuellen freiheitlichen Landes. Aber darauf werden wir gleich zu reden kommen, weil so einfach ist das nicht. Also, Sie wollen Erster werden. Sie hatten bei der Nationalratswahl, wenn ich das richtig im Kopf habe, etwa 32%.
Stimmt? Richtig.
Bei der EU-Wahl hatten Sie wie viel?
Auch über den Bundesschnitt.
Wie viel ungefähr?
Das kann ich mal genau sagen, war über den Bundesschnitt.
Aber unter 30 wurde es.
Unter 30, ja.
Genau. Aber jetzt 32% bei einem sensationellen Nationalratswahlergebnis, wo Sie ja, glaube ich, bis auf einen Bezirk und auf Graz alles blau eingefärbt haben. Ja. Also all das, was früher mal traditionell rot war, Murmürzfurche, Leoben, Kapfenberg, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, alles blau, zumindest in den Bezirken,
ne? Wenn das ist richtig. Also in den Regionen eindeutig Erster.
Das heißt, in der Nationalratswahl war das schon ein FPÖ-Bundesland. Und das wollen Sie jetzt toppen? Oder sagen Sie, das wird nicht möglich sein, weil Sie treten gegen einen Landeshauptmann an, der üblicherweise einen Landeshauptmann-Bonus hat und Sie müssen froh sein, wenn Sie über 30% sind. Was ist denn da so prozentmäßig Ihr Ziel?
Also zunächst einmal eine kurze Zeitreise. Wir haben schon erlebt in der Steiermark alles Mögliche. Ich möchte erinnern an das 13er Jahr, da war ich Spitzenkandidat für die Nationalratswahl im Bundesland. Da waren wir blau, als Beispiel. Also das heißt, wir sind ein sogenannter Swing State, wenn man so haben möchte. Also alles ist möglich. Und in diesem Swing State gibt es noch einmal Besonderheiten, wie zum Beispiel Graz und natürlich auch die größeren Städte in der Obersteiermark. Möglich ist es sicherlich, ein ähnliches Ergebnis wie bei der Nationalratswahl zu haben, das ist klar, aber man darf nicht vergessen, es ist eine andere Wahl, ich weiß, das sagen alle Politiker vor der Wahl, es ist eine andere Wahl, warum? Weil auch andere Parteien antreten.
Erstens stärker. Die KPÖ.
Die KPÖ stellt in Graz.
Nicht unwichtig ist, muss man sagen.
Stellt in Graz.
Wie viel trauen Sie denen zu?
Auf alle Fälle den Einzug in den Landtag. Wenn die Umfragen stimmen, wird das auch möglich sein. Und die sind in Graz ein Faktor, gar keine Frage.
Da ist ja von 4% bis 9% gibt es in den Umfragen alles. Wo hätten Sie die KPÖ gefühlsmäßig?
Also ich hätte sie dort gesehen, wo sie war, bei 6-7% möglicherweise. Aber das sind natürlich schon auch Prozentpunkte, die ja irgendwo herkommen müssen. Und das haben wir schon beim Thema. Die Frage wird sein, wie stark ist die SPÖ auch in Graz? Was kostet der KPÖ die SPÖ und
die umgekehrt? Die SPÖ hat ja sensationellerweise bei der Nationalratswahl Graz gewonnen.
Genau.
Wir hatten ja mal Graz als blaue Hochburg unter Götz.
Genau.
Das ist allerdings sehr lang her. Und mittlerweile hat die FPÖ in allen großen Städten, in allen Landeshauptstädten, in Wien auch, aber auch in Graz, ein echtes Wählerproblem, muss man ehrlich sagen. Nicht? Dort haben sie ja Folie auf den Schädel bekommen.
Naja, also klar ist, Graz ist ein urbaner Bereich, ja, und wir sehen das in ganz Österreich, da ist es schwieriger. Aber jetzt kommt das große Aber, ein positives Aber, weil wir haben ja bei der Nationalratswahl erlebt, dass das Ergebnis ein gutes war. Ja, natürlich jetzt nicht. Da wachsen die Bäume nicht im Himmel, aber wir haben beispielsweise in großen Bezirken wie Buntigam über 30%, in Straßgang, Wetzelsdorf, also das rechte Murufer, traditionell rot gewesen in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten. Da sind wir wieder stark. Und da wird es dann die Frage sein, wer holt dort noch die Stimmen ab? Und deshalb wird auch die letzte Woche jetzt im Wahlkampf sicherlich Graz im Fokus.
Und was ist jetzt Ihre Prozentansage? Ich bin froh, wenn ich über 30% bin, oder ich bin mir nicht sicher, ob ich über 30% bin. Was ist denn Ihre Ansage, mit wie viel Prozent wollen Sie Erster werden? Weil, dass Sie Erster werden wollen, haben Sie jetzt ja klar gesagt.
Herr Fellner, ich schätze Sie, das wissen Sie, aber diese Prozenthürden werden wir selber nicht auferlegen. Wichtig ist, Erster zu werden und dann den Abstand entsprechend zu haben. Die Frage ist, wo sind die anderen? Also ich glaube, ohne den ersten Platz wird es nicht gehen. Möglich waren bereits 32% bei der Nationalratswahl, wie gesagt, unter anderen Voraussetzungen. Ich werde mich bemühen, dort wieder hinzukommen, aber Erster muss ich werden, um überhaupt dann auch in das Spiel der Kräfte zu kommen. Das braucht die Steiermark auch.
Man muss ja dazu sagen, Sie sind der fleißigste, man könnte auch sagen, verrückteste Wahlkämpfer, den ich kenne. Naja. Denn Sie sind ja seit der EU-Wahl im Dauerwahlkampf, also das muss ja, Sie müssen ja da praktisch im April mit dem Wahlkampf begonnen haben, wenn ich das so richtig überschlagsmäßig sehe. Das müssen ja hunderte, wenn nicht tausende Veranstaltungen gewesen sein, die Sie da gemacht haben.
Tausende waren es nicht.
Aber hunderte sicher, oder?
Schön, dass Sie das auch kennen.
Haben Sie ja Bilanz?
So sind Sie nämlich neben einer Frau der Zweite, der das sagt, es dauert schon etwas länger. Ja, naja, keine Frage, weiß ich jetzt nicht genau, wie viel das erst wirklich waren.
Aber Sie sind ab April im Einsatz,
wir haben natürlich
ohne Pause. Sie haben das
ja, nicht wir haben die EU-Wahl schon auch genutzt, jetzt nicht nur für den Mario Kunasek, sondern auch für das Thema an sich. Wir haben gesagt, viele Problemstellungen beginnen in der Europäischen Union, und das haben wir schon auch als ordentlichen Wahlkampf genutzt. War in der Vergangenheit nicht immer so, haben wir wirklich ernst genommen, dann haben wir den Sommer gut genutzt mit ein paar Sportdingen, die ich machen habe dürfen, Fallschirmspringen, Tauchen und so weiter.
Aber auch vielen Ortsbesuchen.
Naja, selbstverständlich.
Gibt es überhaupt eine Gemeinde, wo Sie nicht waren?
Nein, die gibt es sicher noch genug. Gibt's? Aber
Bezirk gibt es keinen.
Nein, Bezirk sicherlich nicht. Ja? Nein, das ist klar. Also wir haben die Zeit gut genutzt, um noch einmal unsere Themen zu transportieren. Und vielleicht auch, ja, ich bin gern bei den Leuten, vielleicht ist auch das irgendwie
ein Punkt. Ja, offenbar ist das ein Erfolgsprinzip von
Ihnen. Ich bin gerne in Studios bei Ihnen, aber ich bin noch lieber bei den Leuten.
Ja. Was sind denn jetzt die Themen? Erstens, was sind Ihre Ansagen generell und für die Steiermark speziell? Und B, was sind die Themen, die Sie aus diesen unzähligen Wahlveranstaltungen, die Sie gemacht haben, von den Menschen bekommen haben?
Also zunächst einmal sicherlich das größte Thema, und das war ja auch bei der Nationalratswahl schon sichtbar, bei den ganzen Nachwahlbefragungen, ist das Thema der Migration mit all seinen Auswirkungen. Das ist im Bereich der Sicherheit so, im Bereich des Islamismus ein großes Thema. Die Steiermark ist ein Hotspot in dem Bereich. Im Bereich der Bildung, ich möchte noch einmal wiederholen, wir haben in der Steiermark oder in Graz ganz besonders Schulen, wo über 90% der Kinder nicht Deutsch als Muttersprache haben. Da ist Bildung schlichtweg nicht möglich. Das regt viele Menschen auf, da haben viele Menschen auch Sorgen. Ich kenne Mütter, die sagen, man muss dann am Nachmittag das nachholen, was in der Schule gar nicht mehr vermittelt werden kann, obwohl sich die Lehrer auch entsprechend
bemühen. Also auch in Ihrem Steiermark-Wahlkampf ist Immigration das Thema Nummer eins. Darf ich ganz naiv fragen, Herr Kunasek, was wollen Sie da jetzt in der Steiermark am Thema Immigration, oder wollen Sie jetzt eine Festung Steiermark mit einem Zaun?
Eine Festung Österreich wäre schon in Ordnung.
Ja.
Aber vielleicht da auch, also es zeigen uns ja andere Bundesländer vor, es gibt sowas wie den Kampf um die Unattraktivität in dem Bereich. Vollkommen zu Recht. Niederösterreich hat begonnen, Oberösterreich, Salzburg, dort wo auch freiheitliche Beteiligungen in der Landesregierung sind, Burgenland auch. Ja, der Herr Doskozil schwimmt dann ganz in der Babler-Linie. Das heißt, wir müssen hier verschärfen, und das kann man im Bundesland schon auch. Wenn's
verschärfen heißt, die Zahlungen runterdrücken.
Sozialunterstützung
angeblich runterdrücken. Gibt es ja auch in der Steiermark Familien, die über 4.000 Euro kassieren, angeblich.
Das gibt's, also ein Rechenbeispiel, das haben wir auch veröffentlicht, was unglaublich ist, eine Asylantenfamilie, also Mama, Papa, noch keine Minute eingezahlt, noch keinen Cent in unser System, plus drei Kinder, kommt in der Steiermark auf 3.360 Euro netto.
Und das ist real und keine FPÖ-Schmiede?
Nein, das ist real, sonst hätten sie schon alle zerlegt, also das ist Tatsache. Das heißt, wir haben hier ein riesengroßes Problem, nämlich die Diskrepanz zwischen denen, die arbeiten gehen, die Leistung bringen.
Und was ist jetzt die Ansage?
Die Ansage
muss
muss sein, die Höchstsätze dort herunterzuschrauben auf das Minimum, das was auch vorgegeben ist. Das heißt, wir haben beispielsweise in Niederösterreich und Oberösterreich pro Jahr um 3.000 Euro weniger in dem Bereich. Das ist ja das, was das Bundesland machen kann. Ja. Weiters natürlich auch ganz klar keine weiteren Verträge mit Asylheimbetreibern. Wir haben über 500 in der Steiermark, die sind überbelastet. Also die Steiermark hat schon, gleich wie alle anderen Bundesländer, kleine Rädchen, die man drehen kann, um, und jetzt kommt der Punkt, einen Druck aufzubauen auf die Bundesebene. Dort spielen sich die großen Entscheidungen
ab. Heißt das, Sie wollen keine Asylanten mehr aufnehmen? Na,
ganz klar.
Keine mehr?
Ein Nein, vor allen Dingen aus den Bereichen des islamischen Bereichs, wo wir eben genau diese Problemstellung haben.
Was heißt das jetzt konkret? Sie wollen tatsächlich sich weigern, Asylsuchende aufzunehmen?
Wir müssen alles daran setzen, dass wir keinen weiteren Zuzug in unser Bildungssystem, in unsere Gesellschaft haben, weil das einfach jetzt höchst an der Zeit ist.
Das heißt, Sie lassen keine mehr rein in die Steiermark?
Sie wissen, es gibt keine Festung Steiermark.
In Oberösterreich ist das ja teilweise...
Naja, es gibt den Kampf um die Unattraktivität, und da kann ich die Oberösterreicher verstehen, da verstehe ich die Niederösterreicher, da verstehe ich auch den Herrn Doskozil. Und in der Steiermark war es bis dato nicht möglich, weil alle unsere Anträge bis dato wurden abgelehnt in diesen Fragen. Beispiel auch die Frage der Bezahlkarte. Da ist ja der Herr Landeshauptmann jetzt da ein bisschen in unserem Vorwasser unterwegs. Vor einigen Wochen haben wir noch den Antrag gestellt, der wurde im Landtag abgelehnt. Mit dem Verweis, ja, einigermaßen skurril, das machen wir dann in der nächsten Periode. Die Frage ist immer, warum.
Keine Kontozahlungen in Cash mehr,
genau,
sondern eine Bezahlkarte, wo man praktisch nur Güter einkaufen.
Richtig, so wie Niederösterreich das macht, Oberösterreich das macht, und da ist uns das Modell
in Niederösterreich. Damit man das Geld nicht nach Hause überweisen kann.
Das stimmt, das ist richtig, damit wiederum Schlepper finanziert und vieles mehr. Also, um das noch einmal abzukürzen, wir können nicht die Welt retten in der Steiermark, aber wir können an den Rädchen drehen, das möchte ich tun, nicht so wie der Herr Landeshauptmann das getan hat, immer mit Ankündigung und dann doch nicht. Ich kann mich gut erinnern, wie er gesagt hat, wie dieser Fall in Wien aufgepoppt ist mit dieser Familie, mit, glaube ich, 4.000 oder 5.000 Euro im Monat. Hat er gesagt, na Gott sei Dank sind wir nicht Wien. Na, jetzt sehen wir, in der Steiermark ist es noch schlimmer. Also in Wirklichkeit hat er hier weggesehen, und da muss man auch sagen, da braucht es einmal ein bisschen eine Kehrtwende, und die wird es mit der Freiheitlichen Partei geben. Aber Sie haben ja auch gefragt nach den Themen, die sonst
genau, da also sind. Das ist einmal Immigration, Ihr Thema Nummer eins. Dann
Thema Nummer eins. Darüber das Zweite ist, was Sie gesagt haben, auch die Betriebe, die wir besucht haben, da gibt es ganz gleich, ob Industrieunternehmen oder EPUs, eine klare Ansage: Sie sind wirtschaftlich unter Druck. Sie haben das Personal nicht, Sie haben vor allen Dingen aber eines, ein riesengroßes Problem mit der Bürokratie. Und da ist Österreich ganz weit vorne, das wissen alle, auch quasi gelernten Österreicher, da kommt sehr viel aus Brüssel, und da wird bei uns noch einiges vergoldet. Und da müssen wir auch einmal in der Steiermark ansetzen, unsere Gesetze durchforsten, die Verordnungen sich anzuschauen, wo kann man hier den Unternehmen auch wieder Luft zum Atmen geben. Es ist halt einmal so, dass ein kleiner Unternehmer...
Sie wollen die Steiermark für Unternehmen attraktiver machen. Ja,
und vor allen Dingen entbürokratisieren. Es gibt Unternehmen, kleine Unternehmen, die sitzen mit den Zetteln online und tun irgendwas angreifen und kommen gar nicht mehr zum Arbeiten. Das ist natürlich für den Standort Gift, gleich wie auch zu lange Verfahren Gift sind. Wir brauchen
es
also
wird ja bei
eine
Ihnen
Offensive.
Die Hütte brennen in Kürze, ja. Weil die Steiermark lebt ja teilweise von Autozulieferern an BMW, teilweise auch an Volkswagen. Und da bin ich gespannt, inwieweit die noch im nächsten Jahr bestellen werden. Da könnte es ja dramatische Entwicklungen
geben. Aber nicht nur in diesem Bereich. Ja, wir sind ein Autoland, das stimmt. Wir haben ein Automobilcluster mit zigtausend Beschäftigten. Da kommt sehr viel, ich sage es ganz bewusst, Wahnsinn auch von der Europäischen Union. Stichwort Green Deal, aus für den Verbrennermotor und vieles mehr, wo natürlich die großen Industrieunternehmen, aber vor allen Dingen auch die kleinen Zulieferer immer mehr unter Druck kommen. Aber einen Bereich darf man nicht vergessen, weil auch das ein Thema ist, das Bauen. Weil da gibt es ja auch viele, die dort in diesem Bereich tätig sind. In der Oststeiermark haben wir einen riesengroßen Bereich der Baunebengewerbe. Es wird kaum mehr etwas gebaut. Die jungen Leute kriegen keine Kredite mehr. Die KIM-Verordnung macht es ja eigentlich unmöglich, überhaupt noch Eigenheim zu erlangen. Das heißt, da geht es um die Wirtschaft, aber auch um eine gesellschaftspolitische Frage, nämlich ist Eigentum überhaupt noch erwünscht? Ich sage klares Ja, Eigentum ist Freiheit, und das muss man wieder in den Fokus unserer Bemühungen rücken.
Ja, da gibt es ja viele, die jetzt zum Beispiel Startprämien zahlen für junge Familien.
Gut, bei Starterwohnungen, alles gut.
Gibt es da konkrete Vorschläge von Ihnen?
Ja, wir haben auch schon vor Jahren gesagt, wir brauchen für junge Familien in den Gemeinden Wohnungen, sogenannte Starterwohnungen, die entsprechend gestützt werden, wo man auch niedrige Mieten hat als Einstieg in das.
Und das würden Sie tun?
In die Wohnkarriere. Und das hat dort und da gut funktioniert. Allerdings muss das Land da mehr tun. Also das alles auf die Gemeinden abzuwälzen, ist zu wenig. Das heißt, da braucht es eine gewisse Breite. Und nach den Mieten wäre es auch gut, dann irgendwo Eigentum irgendwo wieder zu erwirtschaften. Und das ist halt für viele junge Menschen gar nicht mehr möglich. Da fehlt dann aber auch der Antrieb, auch Leistung zu bringen, zu sagen, na gut, dann mache ich noch eine Überstunde mehr, dann mache ich noch einen Wochenenddienst mehr, damit ich vielleicht dann irgendwann Eigentum habe. Das heißt, da geht es um die Bauwirtschaft, aber auch um die Frage, kann ich mir Eigentum überhaupt noch erarbeiten?
Was sind die weiteren großen Themen?
Also der dritte große Bereich, den ich ansprechen darf, sind wir nicht alleine in der Steiermark, aber bei uns ganz besonders ist das Thema der Gesundheitsversorgung.
Wollte ich gerade sagen, das ist jetzt das ja ist am Schluss in den Mittelpunkt des Wahlkampfs gerückt,
naja, das ist
weil da unter anderem jemand von der ÖVP gerade dabei ist, zuzusperren. Ne?
Naja, das Thema begleitet uns seit 8 Jahren, um das genauer zu sagen. 2016 hat es den Plan gegeben, sogenannte Leitspitäler zu bauen, das heißt kleinere Einheiten zuzusperren, größere zu errichten. Und der erste Bereich war im Lietzen, im Bezirk Lietzen. Man darf nicht vergessen, Lietzen ist so groß in der Fläche wie Vorarlberg, wo wir jetzt 3 Krankenhäuser der KGS haben, nämlich Rottmann, Aussee und Schladming von den Diakonissen, die man zusperren möchte, um dann ein neues Krankenhaus zu errichten. Klingt ja auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so blöd, indem man sagt, machen wir was Topmodernes. Mit der Argumentation, der Ärzte- und Pflegekräftemangel wird damit quasi obsolet. Sagen uns alle Experten, wird nicht stimmen. Der Arzt in Graz, der in Graz zu Hause ist, fährt nicht nach Rottmann und fährt schon gar nicht nach Steinach. Das ist nämlich noch weiter zum Fahren führen. Das heißt, wir sagen, wir wollen diese 3 Krankenhäuser erhalten, spezialisieren und Rottmann als Leitspital auch ausbauen.
Das heißt, bei Ihnen ist dann Schluss mit den Krankenhausschließungen, die ja in der Ära, wo wir es begonnen haben.
Naja, das ist dieser, genau diese ganze Zentralisierungs-Irrsinn, der da begonnen hat. Und jetzt sage ich, man darf natürlich jetzt nicht sagen, alles bleibt beim Alten, das wird es nicht geben. Aber wir müssen schon auch schauen, in einem Flächenbundesland wie der Steiermark, dass alle Menschen, die dort leben, eine gute Versorgung vorfinden. Und Sie sind ja selber auch viel unterwegs in Österreich, Sie kennen den Bezirk Lietzen auch. Der ist geografisch nicht immer einfach,
genau.
Der ist wetterbedingt oftmals unter Druck, sage ich jetzt einmal. Ja. Da fliegt auch kein Hubschrauber, weiß ich aus Eigen.
Und auch natürlich auch einen starken Fremdenverkehr im Winter.
Plus der Tourismusfaktor in Schladming, also das heißt, da hat man natürlich schon eine besondere Situation. Und warum ist das ein Thema? Weil es nicht nur in Lietzen darum gehen wird, jetzt alles zuzusperren, sondern wenn es nach der Volkspartei geht, das ja auch über die ganze Steiermark verteilt so sein
ist
soll.
Ist ja ein ganz heißes Thema jetzt des Wahlkampfs geworden in der Steiermark.
Ja, wiederum.
Es geht jetzt um die Gesundheit, muss man sagen.
Nein, es war schon einmal ein großes Thema, 19. Mhm. Da war allerdings die Regierung noch gescheiter. Da haben sie noch gesagt, im Landtag, na gut, einen Mehrheitsbeschluss haben wir damals gemacht. Wir haben gesagt, bitte einmal Stopptaste drücken, die nächste Landesregierung soll einen Plan B erarbeiten. Das hat man dann gemacht, nur der Plan B ist nie passiert. Man hat dann stur weitergearbeitet und jetzt geht man eigentlich weiter diesen sturen Kurs.
Also wir haben Immigration, wir haben, dass sie was für die Wirtschaft, für die Unternehmen tun wollen und Gesundheit. Noch ein Thema?
Das sind die 3 großen Themen und natürlich auch der Themenbereich der Bildung, den habe ich schon angesprochen auch. Da haben wir auch nur begrenzte Möglichkeiten, aber da muss auch etwas passieren. Da sind wir im Bereich der Elementarpädagogik, jetzt stehen langsam am Weg dorthin, dass wir da auch wieder aufholen. Die Steiermark war da in Wirklichkeit im Hintertreffen. Aber die 3 großen Themen sind sicherlich...
Aber im Prinzip ist es ein Festung-Steiermark-Wahlkampf, ne?
Ein Festung-Steiermark ist es insofern, dass wir sagen, ja, wir wollen unsere heimische Tradition erhalten, wir wollen für unsere Leute Politik machen, nicht nur für Menschen, die zu uns herkommen. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, weil das fällt mir nämlich auch, eine klare Sprache sprechen, also wenn es um Integration geht. So hat jetzt einmal jemand gesagt, eine sehr gescheite Person, nicht im freiheitlichen Spektrum anzusiedeln oder zu sehen, eine Integrationsforscherin, die gesagt hat, die beste Integrationspolitik im Moment ist eine scharfe Migrationspolitik. Und wenn wir das, was wir heute schon bei uns hier haben, integrieren wollen, ja, dann ist klar, da müssen wir schauen, dass wir die Stopptaste drücken, nicht noch mehr einholen und eines auch tun, nämlich ein Integrationsleitbild zu schaffen, das den Namen verdient. Und da sage ich nur, als Überschrift muss das sein, die Gäste passen sich unseren Hausregeln an, nicht umgekehrt die Steirer an die Gäste.
Ja, das war der erste Auftritt Kunasek an diesem Montag. 7 Tage haben wir noch bis zur Wahl oder je nach Zeitrechnung vielleicht dann nur noch 6, weil wir ja schon Montagabend haben. Also nächsten Sonntag soll dieser Mann Landeshauptmann werden und wie er das werden will, das werden wir gleich bereden. Kurze Werbepause und dann kommen wir zurück mit der Gretchenfrage. Kann Mario Kunasek als erster in der FPÖ wirklich eine Koalition schaffen und kann er dann nicht nur Stellvertreter wie Landbauer, Swarczek und der Vorarlberger Pitschi werden, oder kann er wirklich der erste blaue Landeshauptmann der Ära Kickl werden? Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, erster Gast bei Fellner Live an diesem Montag in dieser spannenden Politwoche, Mario Kunasek, der FPÖ-Spitzenkandidat für die steirische Landtagswahl und am nächsten Sonntag wahrscheinlich der Mann, über den alle sprechen werden, weil wenn er das ins Ziel bringt, was er ansagt, nämlich Erster zu werden, dann bekommt er den Regierungsauftrag und dann wird sich natürlich die Frage stellen, kann Mario Kunasek einen Landeshauptmann zimmern. Schafft er das? Jetzt heißt es ja, niemand wird mit der FPÖ koalieren, in Wien zumindest. Gilt das für die Steiermark auch? Und dann sind Sie ja derzeit bei den Medien relativ unter Feuer. Sie haben ja nicht ganz unumstrittene Finanzaffäre in der FPÖ und viele sagen, mit so jemand kann man keine Koalition machen. Zunächst einmal zur Grundsatzfrage. Kann man mit der FPÖ eine Koalition machen und wie wollen Sie das mit der ÖVP und der SPÖ, die ja eigentlich eine Koalition mit der FPÖ rigoros ausschließen, vor allem die SPÖ, wie wollen Sie das zusammenbringen, Herr Kunasek?
Also zunächst einmal die Frage, müsste man ja eigentlich der ÖVP und der SPÖ stellen, ob
sie mit uns arbeiten
wollen? Nein, die sagen nicht nein.
Also die wollen so weitermachen wie bisher?
Naja, die sagen es so deutlich nicht. Sie lassen sich auch die Hintertüren offen. Sie sagen zwar natürlich, wir wollen diese vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Rot und Schwarz, Schwarz und Rot weiter fortführen. Aber von beiden hört man ja, naja, aber auch mit den Freiheitlichen wird gesprochen. Also sie lassen sich wahltaktisch das Türl offen. Und da wird dann der Souverän entscheiden aus meiner Sicht. Das heißt, wenn wir Erster werden, mit einem klaren Abstand Erster werden, dann glaube ich schon, dass es uns gelingen wird, anders wie auf Bundesebene, weil man keinen Bundespräsidenten brauchen, der uns einen Auftrag
sie gibt, haben ja einen großen
entsprechend
Vorteil.
Hier eine Lösung zu finden.
Sie haben keinen Van der Bellen, keinen grünen Bundespräsidenten, sondern Sie haben eine Landesverfassung, die vorschreibt, der Erste bekommt automatisch den Regierungsauftrag. Ist das so? Genau. Und rechnen Sie damit?
Nein, Regierungsauftrag, er hat einen Auftrag per Verfassung mit allen im Landtag vertretenen Parteien zu sprechen.
Regierungsverhandlungsauftrag.
Ja. Genau, das heißt, das wäre er tun. Das heißt, da wird es nicht lang dauern. Am Montag haben wir unsere Parteigremien, blauen Montag gibt es keinen. Wenn wir Erster werden und am Dienstag gibt es dann die Einladung an die beiden Ersten, dann, also Erster und Zweiter, diese Gespräche zu führen. Am Mittwoch dann die beiden oder die drei anderen, je nachdem wer dann drinnen ist. Und dann wird geschaut, mit wem hat man mehr Schnittmengen. Also meine Hand ist ausgestreckt, dass wir das machen. So auch dem Wählerwillen entsprechen, das sage ich auch. Und nicht Ähnliches erleben wie auf Bundesebene, wo man jetzt versucht, mit dieser eigenartigen Konstellation.
Zu dem kommen wir gleich.
Ja, also ja, das ist möglich.
Es wird Ihnen ja nicht viel was anderes überbleiben als eine wieder schwarz-blaue Koalition, die diesmal eine blau-schwarze Koalition ist. Oder wäre für Sie auch denkbar, den Herrn Landeshauptmann Drexler weiter regieren zu lassen, auch wenn er nur Zweiter wird?
Für mich ist das denkbar. Die Frage ist, ob es für ihn denkbar ist. Ich kann mich erinnern an ein Interview in etwa
vor einem Jahr. Für Sie ist es denkbar,
dass er
auch wenn Sie Erster sind, den Herrn Drexler weiter als Landeshauptmann...
Nein, Sie haben gesagt, in der Landesregierung zu belassen.
Nein, als Landeshauptmann.
Ja, das ist undenkbar, klarerweise. Der Letzte, der das gemacht hat, war der Franz Wobes, wenn Sie sich erinnern können, der als Erster dem Zweiten der Landeshauptmann geschenkt hat.
Das war das Ende der SPÖ.
Ausgang bekannt. Also das wird es mit nachher Kunasek sicherlich nicht geben, sondern ganz klar, ich gehe in die Verhandlungen als Landeshauptmannkandidat, dann auch mit einem ordentlichen Votum des Bürgers und beide sind willkommen, dann entsprechend mit uns gemeinsam hier Lösungen zu suchen, wer dann meine Ansprechpartner sind, also wer dann am Dienstag sozusagen dann kommt zu diesen Gesprächen, kann ich nicht sagen, müssen es die beiden anderen fragen.
Gut, glauben Sie, dass Sie mit dem Herrn Drexler, der sagt, Sie sind ein Wolf im Schafspelz und was ich was alles, dass Sie mit dem eine Koalition bilden können?
Also ich glaube, so wie die ÖVP einschätze, wo ja Machterhalt bei der ÖVP ganz weit oben steht, dass es schon möglich sein wird, auch dort vernünftige Kräfte zu finden. Die gibt es ja auch, um Gottes Willen. Also ob das dann der Herr Drexler noch ist oder nicht, das weiß ich nicht. Wie gesagt, wird man dann ja sehen, wie am Dienstag erscheint. Die werden ja auch Parteigremien haben, nehmen wir an am Montag. Und der dort dann erscheint bei meinem Gespräch, der ist dann mein erster Ansprechpartner. Vielleicht ist ja die SPÖ zweiter, das ist möglich.
Das glauben Sie aber nicht ernsthaft, dass Sie eine Koalition mit der SPÖ zusammenbringen, oder?
Also, ich habe auch vernommen vom Herrn Lang, von dem SPÖ-Kandidaten, dass er gesagt hat, er spricht auch mit den Freiheitlichen.
Also, spricht, aber nicht
mit dir. Das ist ja schon mal erster Schritt, weil der Herr Babler spricht ja nicht einmal mit uns, wie ich höre. Also die SPÖ ist genauso eingeladen, dort bei diesen Gesprächen dabei zu sein und dann eine entsprechende Entscheidungsfindung auch in ihren Gremien durchzuführen. Das ist nicht meine Angelegenheit, das müssen die lösen.
Das wäre ja immer die Wunschkoalition von vielen in der FPÖ gewesen, eine blau-rote Koalition. Ist das auch für Sie ein Wunschszenario?
Nein, also Wunschszenario, das ist ja nicht irgendwie das Christkind, das da kommt, sondern da gibt es ein Wahlergebnis und dann wird geschaut, mit wem man dann mehr Überschneidungen hat. Und jetzt sage ich schon, auch in der Frage bereits angesprochen, Leitspital Lietzen wird es mit der ÖVP ganz schwierig werden. Die haben sich da eingegraben in das Thema, die wollen das unbedingt durchziehen gegen alle Widerstände.
Das ist für Sie aber ein ganz entscheidender Punkt.
Es ist ein großer entscheidender Punkt. Die SPÖ ist da eher offen. Der Herr Lang sagt, die Experten sagen das, damit bin ich auch dabei. Also wenn ich ihm drei andere Experten hinstelle, vielleicht ist er dann anderer Meinung. Also es gibt mit der ÖVP wie auch mit der SPÖ Möglichkeiten der Zusammenarbeit, davon bin ich überzeugt.
Jetzt schwimmen Sie ja da ein bisschen im Sumpf, denn die FPÖ hatte eine Finanzaffäre in der Stadt. Ja? Sie sind ja da am Rande auch bekleckert worden, könnte man sagen, ja, oder bespritzt mit Schlamm oder Schmutz oder Sumpf. Und viele sagen, das ist überhaupt nicht möglich, mit ihnen eine Koalition zu machen, weil sie sind ja da mitten in einer Affäre.
Also hat mir noch keiner gesagt, zumindest keiner, der da irgendwas zu sagen hätte.
Steht es im Standard und weiß ich was, alles Mögliche.
Ja, von irgendwelchen Kommentatoren von der linken Seite. Ja, das
von der linken Seite.
In dem Fall dann von der linken Seite eher wahrscheinlich. Nein, schauen Sie, also das Thema haben wir wirklich schon in jedem Interview, in Wahrheit seit 3 Jahren, haben wir das immer wieder besprochen. Ja, es stimmt, es sind Dinge passiert in Graz, die dürfen nicht passieren. Wir haben auch daraus gelernt, keine Frage. Wir haben auch alles getan, um mit aufzuklären. Jetzt sage ich auch, als Betroffener natürlich auch, da geht es um anonyme Anzeigen, meinen privaten Hausbau betreffend, das kennen wir alle, in der Steiermark noch viel mehr kennen sie alle. Und ja, es ist nicht angenehm, ganz klar, vor allen Dingen dann, wenn es den privaten Bereich betrifft, aber die Menschen haben das durchschaut, ja, nämlich, dass da sehr viel auch Politik, dass da Politik mitschwimmt, dass da das Strafrecht missbraucht wird, auch glauben um Politik sie, zu machen,
weiß ich. Das Strafrecht wird missbraucht.
Selbstverständlich, wenn ich mir die Eingaben ansehe, die da die einen oder anderen machen, meine Gegner auch bei der Staatsanwaltschaft, dann ist das natürlich auch politisch motiviert, aber... Um das sozusagen noch einmal zu sagen, wir haben alles getan, um aufzuklären. Ich wäre froh, wenn es schon längst Entscheidungen gäbe, wurscht in welche Richtung, wo Fehler passiert sind.
Sie glauben nicht, dass das ein Handicap, ein Problem bei Ihrer Wahl zum Landeshauptmann?
Also ich glaube, dass die meisten das durchschaut haben und noch einmal schauen wir uns die Wahlergebnisse an der letzten Wahlen in der Steiermark. Also wenn das alles so furchtbar wäre, dann hätte man die Ergebnisse nicht gehabt. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden, dann auch, ob er den Blick auf die Sache hat oder nicht. Aber glauben Sie mir, Herr Fellner, da ist Wien weit weg von Graz und von der Steiermark. Das interessiert die Menschen nicht mehr. Sie haben andere Probleme, riesengroße Probleme. Und sie wissen auch, dass die Freiheitliche Partei und auch ich alles getan haben, um alles zu übermitteln und entsprechend die Aufklärung voranzutreiben. Und ich habe immer gesagt, wo Fehler passiert sind, sind Fehler passiert. Da braucht es auch die Härte des Gesetzes, überhaupt keine Frage.
Und Herr Kunersek, Sie glauben allen Ernstes, dass Sie in der Steiermark unter Führung der FPÖ mit Ihnen als Landeshauptmann eine Koalition und eine Regierung zustande bringen werden? Das glauben Sie?
Das kann ich von mir aus behaupten, ob das meine beiden dann gegenüber, wer auch immer das ist, auch so sehen, müssen Sie fragen. Aber ich glaube ja. Warum? Weil wir in der Steiermark bei allen politischen Unterschiedlichkeiten immer offene Gesprächskanäle auch gehabt haben, zu allen anderen Parteien. Ich möchte daran erinnern, zum Beispiel der Leitspalter Lietzen, da haben wir mit der KPÖ, mit den Grünen und den NEOS gemeinsam auch eine Position. Also so weit hergeholt ist das nicht. Und die Steiermark ist schon in diesem Bereich vielleicht ein bisschen anders, aber diese Frage müssen uns natürlich den Herrn Drechsel und den Herrn Lange.
Aber Sie sind optimistisch, dass Sie eine Koalition zusammenbringen?
Ich bin optimistisch, wenn das Gegenüber auch ja, sich bemüht und auch das will. Ich kann alles scheitern lassen, das ist auch keine Frage. Ich kann von Haus aus sagen, ja, ich rede halt mit dir, aber es wird nichts werden. Das hat der Herr Wobes getan damals, hat auch mit mir gesprochen. Erster Satz war, jetzt reden wir drüber, aber das wird nichts werden mit uns zwei. Ja, das muss man die anderen fragen. Ich bin bereit, mit beiden zu sprechen und dann hoffentlich auch, und um das muss ja gehen, wir reden ja schon sehr viel jetzt über Dinge, die ja irgendwie Kaffeesud sind, dann auch eine Lösung für die Steiermark zu finden, die für eine Breite auch entsprechend tragbar ist.
Herr Kunersek, Sie waren ja, und viele Zuseher werden Sie erinnern, Verteidigungsminister in einer schwarz- oder türkisblauen Regierung. Muss sagen, nicht unerfolgreich damals, ja. Auch einer, der gar nicht so viel Fett abbekommen hat wie andere in dieser Regierung, bitte, nur schon, aber
bitte. Nochmal zurück zum Thema, vielleicht Strafrecht. Ja. Ich habe damals auch sofort einen Amtsmissbrauch gehabt, der 3 Jahre angehalten hat, weil er da im Gefecht war mit dem Herrn Bundespräsidenten wegen ein paar Unterschriften. Also das war schon eine Zeit, wo man auch mit harten Bandagen gekämpft hat, auch gegen meine Person.
Aber immerhin, diese Regierung hat eine Zeit lang funktioniert, ehe sie dann an ihrem Parteiobmann Strache gescheitert ist, muss man dazu sagen, und in einem Desaster geendet hat. An dem dieses Land ja nach wie vor leidet. Wenn Sie jetzt diese Regierungsverhandlungen beobachten, da muss Ihnen ja eigentlich das Herz bluten. Weil das ist ja damals viel schneller rucki-zucki gegangen zwischen ÖVP und FPÖ und diesmal stottert es irgendwie dahin.
Naja, also das, was wir jetzt erleben, ist auf alle Fälle nicht das, was die Menschen wollen. Und das weiß ich schon, da gibt es ja alle möglichen Bezeichnungen für diese neue Koalition, Koalition der Vernunft und keine Ahnung, was da alles
Zucker.
Gibt. Zuckerl, ja, und so weiter. Also klarerweise war es damals so, dass die ÖVP, kurz ÖVP damals, war eine andere ÖVP wie die heute, über viele Strecken ähnliche Positionen gehabt hat wie die Freiheitliche Partei. Da ist es leichter gegangen. Im Bereich der Verteidigungspolitik waren wir uns da relativ schnell einig, außer beim Geld. Ja, da hat man mal auch keins geben wollen. Das ist jetzt wiederum ein bisschen leichter offensichtlich. Aber es war eine erfolgreiche Regierung, glaube ich, bis zu diesem Tag X. Und es war vor allen Dingen eine, wo auch die Kritiker gesagt haben, hat es ja durchaus viele gegeben, naja gut, ist so jetzt nicht meine Regierung, aber die arbeitet dort, wo es die streitet nicht. Und genau das befürchte ich, jetzt kommt das auf uns zu wieder, nämlich dass die beiden, nämlich allein ÖVP und SPÖ, zueinander finden. Inhaltlich ist für mich sehr spannend, wie das gehen soll. Ich befürchte, da kommt nur mehr der kleinste gemeinsame Nenner heraus. Und dann kommt noch ein Dritter dazu. Also wie das funktionieren soll, da bin ich sehr gespannt. Und vor allen Dingen, wie lange das dann funktioniert, auf das bin ich auch gespannt.
Blutet eigentlich Ihr blau-grünes Herz, wenn Sie sich diese Regierungsverhandlungen in Wien anschauen, oder lacht es eh, weil man sagt, da kommt jetzt eine Burgenlandwahl, dann kommt dann eine Wienwahl, da werden wir dann hoffentlich ähnlich abräumen wie in der Steiermark als Protestpartei.
Also zum Lachen ist man nicht zumute, weil bei aller Parteipolitik und jeder will Wahlen gewinnen, das ist ja selbstverständlich, es gibt schon eine staatspolitische Verantwortung auch. Ja. Und wenn die beiden Wahlverlierer so einhängen in dieser Art und Weise und dann noch einen Dritten dazunehmen, dann kann ich sagen, da ist nicht zu lachen zumute, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, vielen anderen Menschen zusehen heute auch nicht.
Ja, aber es wird der FPÖ nicht schaden bei der Burgenlandwahl und bei der Wienwahl, oder?
Wie wir an Ihnen sehen. Also da höre ich auch, da muss man auch aufpassen mit dieser Bewertung. Ich habe bei der Erstbeurteilung gesagt, wie der Herr Bundespräsident nicht dem Herbert Kickl und der FPÖ den Auftrag gegeben hat, das ist für die Demokratie nicht gut. Ja. Und wenn man mit den Leuten redet, und Sie haben selber gesagt, ich bin viel unterwegs, dann gibt es zwei Gruppen. Die anderen sagen, jetzt erst recht, Gott sei Dank, jetzt erst recht, also die wollen eh nochmal und werden in der Steiermark auch richtig wählen, davon gehe ich aus. Und dann gibt es welche, die wirklich frustriert sind, weil sie sagen, euch kann man wählen, so oft man will, jetzt kommt wieder ganz was anderes. Also das war demokratiepolitisch auch sehr bedenklich, um das vorsichtig auszudrücken. Das heißt, ja, parteipolitisch mag das dort und da ein bisschen drüber sein, für Österreich ist er schlecht und für die Steiermark damit auch schlecht.
Sind Sie eigentlich ein Anhänger und ein Turbo für Blau-Schwarz? Auf Bundesebene auch und nicht nur in der Steiermark.
Also ich bin ein Anhänger einer klaren Mehrheit und ich bin ein Anhänger, dass die Demokratie abgebildet ist. Und ich bin ein Anhänger davon, dass der Erste den Auftrag bekommt, mit den anderen Gespräche zu führen, wie in der Steiermark, und dann eine tragfähige Lösung zu haben. Dass mit dem Herrn Babler es eher schwierig werden wird mit einer Freiheitlichen oder die Freiheitlichen mit dem Babler, das ist außer Streit gestellt. Also da bleibt ja dann de facto ja realpolitisch eh noch mehr die ÖVP als Ansprechpartner. Wenngleich ich sagen muss, ob der Herr Nehammer da dabei sein muss unbedingt, das wage ich auch nicht zu kommentieren, muss ich Gott sei Dank nicht entscheiden.
Aber sind Sie jetzt ein klarer Befürworter von Blau-Schwarz? Also sagen ich bin Sie, das ist die Koalition, die ich
das,
will?
Das Wahlergebnis,
ich würde das dem Herrn Kickl sehr empfehlen.
Das Wahlergebnis war klar. Das war, erster war die Freiheitliche Partei, zweiter war die Volkspartei. Das heißt für mich in meiner quasi bescheidenen steirischen Welt, spricht der Erste mit dem Zweiten. Und der Zweite hätte müssen entsprechende Konsequenzen ziehen aus dem desaströsen Ergebnis.
Und zwar?
In jeder normalen Welt ist der Parteivorsitzende ausgetauscht. Also
Sie meinen, Nehammer hätte ausgetauscht werden müssen,
wenn es
eine normale Partei
gegen vernünftige Kräfte, die gibt es ja auch in der Volkspartei. Und da gibt es ja genug, die durchaus auch anders beurteilt haben, das wissen Sie. Und Herbert Kickl hat es ja richtig getan und er hat es richtig gemacht. Er hat ja auch die Hand ausgestreckt, hat gesagt, gut, wir haben mit harten Mandagen gekämpft, war von beiden Seiten nicht immer die feine Klinge, jetzt geht es um Österreich. Und diese Hand wurde ausgeschlagen und man hat sich dann halt mit dem Babler, mit den Marxisten eingehängt.
Jetzt gibt es aber einige Experten, die sagen, jetzt geht es um Österreich. Der Herr Nehammer müsste zurücktreten von seinem Machterhaltswunsch. Aber auch der Herr Kickl sollte eigentlich nachgeben. Und man könnte ja zum Beispiel einen unabhängigen Wirtschaftsmann, Wirtschaftsmanager als Kanzler nehmen und dazu dann eine blau-schwarze Regierung.
Das wünschen sich vielleicht die einen oder anderen oder vielleicht irgendeiner von der Volkspartei.
Ja, wünschen sich die Leute, die in Wahrheit eine blau-schwarze Regierung wollen und keine Ampelkoalition.
Ich glaube, der Wähler
will. Wegen Herrn Kickl wird es nicht gehen und das wollen ja auch 70% der Wähler.
Wer sagt das mit? Das sagt der Nehammer, dass das nicht geht. Und da gibt es genug Kräfte in der Volkspartei, die das anders beurteilen. Und das wäre ja Wählertäuschung. Ich kann ja nicht mit einem Spitzenkandidat ins Rennen gehen, dann die historisch beste Wahl schlagen, der die meisten Vorzugsstimmen gekriegt hat von den Österreichern, vom Souverän, nicht von irgendwelchen Kommentatoren, die glauben, sie können sich da einmischen. Und dann sage ich, na, aber jetzt danke, bitte zur Seite treten, es kommt irgendein Unabhängiger daher, vielleicht noch Sie, Herr Fellner.
Ja, nicht ich, aber ein Wirtschaftstreibender.
Das wäre dem Wähler das wäre dem Wähler gegenüber ein Wahnsinn, wenn ich sage, ich lasse den jetzt wählen, dann hat er Vorzugsstimmen, da ist der Wählerwille klar zum Ausdruck gebrochen und sage ich so, danke, du bist der Falsche. Nein, Herbert Kickl ist in die Wahl gegangen, hat eine historische Wahl geschlagen, hat die meisten Vorzugsstimmen und damit ist in einer normalen politischen Welt und in einer normalen Demokratie klar, Regierungsbildungsauftrag für den Herbert Kickl und der Partner, nämlich der am meisten verloren hat, sollte auch einmal nachdenken, ob er der richtige Mann am richtigen Ort ist.
Und was kriegen wir jetzt? Weil Sie spielen ja eine nicht ganz unbedeutende Rolle. Wenn Sie da am Sonntag deutlich über 30% kommen, gibt ja sogar ein paar Fantasten oder blaue Optimisten, die sagen, sie können 35% und mehr schaffen. Ja. Gibt's?
Ja. Schön, wenn es so wäre.
Fragen die schon in diese Richtung.
Schön, wenn es so wäre.
Gut. Schön, wenn es so wäre. Ja. Ja? Also Sie spielen da eine entscheidende Rolle. Weil wenn Sie da wirklich 35% haben, dann bebt das Palais Epstein klarerweise. Ja. Glauben Sie, wird es letztendlich zu einer Ampelkoalition in Österreich kommen, so wie sie Deutschland gerade erlebt hat? Werden die Staaten und was droht Österreich dann? Oder werden sie so saftig, steirisch, kraftig, oder wie es heißt? Ja?
So saftig, steirisch.
Genau, so wie das steirische Kürbiskernöl oder der Apfel, werden sie so saftig gewinnen in der Steiermark, dass diese Ampel dann doch nicht zustande kommt und dass dann ihr fast Wunsch ans Christkind, nämlich von einem Kanzler, Kickel dann noch in Frage.
Also in erster Linie noch einmal, müssen wir erst einmal in der Steiermark, damit wir überhaupt in der Steiermark eine Rolle spielen. Und je mehr wir dort erreichen in der Steiermark, na klar, desto größer ist das Beben vielleicht auch bundespolitisch. Was das dann auslöst bei den handelnden Akteuren im Palais Epstein, das weiß ich nicht. Ja. Noch einmal, in einer normalen, demokratischen, parteipolitischen Situation hätte schon das Wahlergebnis ausgereicht, um bei denen irgendwie das Nachdenken anzuregen. Ist nicht passiert. Jetzt weiß ich nicht, ob das nach der Steiermark-Wahl passiert oder ob das nur tragst den Weg weitergehen. Ich befürchte es trotzdem, weil es um Machterhalt geht. Und der Herr Nehammer möchte Kanzler bleiben. Kanzler kann er nur bleiben, indem er sich mit Babler und mit den Neos ins Bett legt. Also das heißt, ja, die Chance auf Veränderung ist groß, wenn wir mit Abstand Erster werden. Ich persönlich beurteile es allerdings so, dass der Nehammer sich da eingegraben hat und da weiter tut und wir dann wahrscheinlich im nächsten Jahr ein böses Erwachen haben werden, weil die Koalition wird nicht halten.
Und ist Ihr FPÖ-Steiermark-Votum, meine letzte Frage, auch ein Votum gegen diese Ampelkoalition?
Das glaube ich schon, weil das Motto jetzt erst recht sein muss. Also das heißt, jene, die schon einmal freiheitlich gewählt haben, ja, und gesagt haben, wir wollen eine andere Politik in Österreich haben, die müssen das wieder tun, damit wir sie in der Steiermark erreichen und vielleicht das Beben einleiten, was Sie angesprochen haben, Richtung Bund. Das heißt, dann selbstverständlich geht es jetzt darum, alles zu mobilisieren, um noch einmal zum Ausdruck zu bringen, was die Österreicher und in dem Fall die Steirer wollen. Und ich glaube, die wollen Veränderung im positiven Sinne. Nicht, dass alles anders wird, aber vieles besser.
Also Sie glauben, Ihr Steiermark-Ergebnis könnte auch bundespolitische Konsequenzen haben.
Könnte es haben, wie gesagt, in einer für mich normalen parteipolitischen Welt, ja, wäre es so, dass man da sicherlich nachdenkt, ob man am richtigen Kurs ist. Aber wenn die drei erst da verhandeln und ich glaube, die beginnen jetzt dann ja irgendwann einmal mit den echten Regierungsverhandlungen, ist ja schon einige Zeit vergangen, dann passiert dann schon auch was innerhalb der Parteien, vor allen Dingen bei der Volkspartei, wenn sie den Landeshauptmann nicht verteidigen können.
Gut, das war möglicherweise der nächste Landeshauptmann, den wir da im Studio gehabt haben, Mario Kunasek. Sonntag ist Steiermarkwahl. Wir sind live auf Sendung von 9 bis 22 Uhr, 13 Stunden lang. Mario Kunasek wird da eine spannende Rolle spielen, nehme ich an, von der Stimmabgabe bis zur Wahlparty, die wo sein wird?
In Graz, Näheres wird noch bekannt gegeben.
Gut, und dann werden wir sehen, ob er wirklich der große Wahlsieger am Sonntag wird. Das war er also im Feldner Live-Interview. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommt derjenige, der mit ihm die erste schwarz-blaue Koalition gezimmert hat, nämlich der Kanzlersprecher Frischmann. Der hat ein Buch geschrieben, Sachen gibt's, die gibt's nicht. Und da hat er unter anderem enthüllt, dass die Grünen nach den Koalitionsgesprächen zwar ein vegetarisches Buffet bestellt haben, aber Schweinsbraten gegessen haben. Gleich bei uns, Kanzlersprecher Frischmann auf Fellner Live.